Eines Tages verlässt Helvetia ein Zweifrankenstück, mischt sich unters Volk und unternimmt eine längere Reise. Unterwegs kommt sie auch nach Basel.
Nach einem anstrengenden Gang durch die Stadt legt sie Mantel, Schild, Speer und Koffer ab, ruht sich auf einem Brückenpfeiler der mittleren Rheinbrücke aus und blickt nachdenklich rheinabwärts.
Hallo, ich bin Sophie.
Hallo, ich bin Selma.
And this is Basel.
Heute machen wir einen Spaziergang durch Basel und schauen uns Kunstwerke von Frauen an. Heute ist nämlich der 8.3. If you know, you know.
If you know, you know.
Ja, Sophie, wir stehen jetzt hier an der mittleren Rheinbrücke und wir haben einen Text vorgelesen von Hand unterzeichnet von Bettina Eichin, 1979-80. Du hattest dieses Kunstwerk ausgewählt und jetzt bin ich gespannt, was du mir über die Helvetia erzählst.
Ich würde eigentlich woanders anfangen.
Okay, schieß los.
Ich fange bei der Entstehung der Helvetia an, also eigentlich fast bei Adam und Eva.
Okay, das ist nicht schlecht, denn das ist auch für mich die erste Begegnung mit der Helvetia.
Tatsächlich.
Ja.
Das Ding ist eben, dass die Helvetia hat schon einige Reisen hinter sich und sie war eigentlich die personifizierte Repräsentationsfigur der Schweiz. Mhm. Anfänglich in der Variante des Reichtums und Produktivität. Sie kommt eigentlich mit Früchten und Korben daher und zeigt eben dieses Wachstum auf der Schweiz. Und nachher eher in einer politischen Variante, könnte man sagen. Mhm. Da wird sie dargestellt mit Waffen und aller Art Lorbeerkränzen. Und da steht sie für die Werte der Freiheit und der Unerschrockenheit. Aber wenn man es jetzt anschaut, diese Skulptur vor dir, dann merkt man, dass Eichen den Spieß eigentlich umgedreht hat. Sie porträtiert eigentlich eine Frau, die müde und meiner Meinung nach auch sehr nachdenklich ist und geht durch das auch ganz weit weg von diesem nationalen Stolz.
Ja, ich sehe es. Sie hat eigentlich der Schweizer Seite den Rücken zugekehrt und sie guckt in die Ferne.
Genau, also sie schaut rein abwärts. Und in dieser Freiheit, die sie sich nimmt, weil ich glaube, es ist auch eine Freiheit, ist auch eine Stärke. Einfach zu sagen, ich lege jetzt alles ab und mir ist es egal und ich schaue jetzt darüber auf weitere Sichten.
Stimmt, sie hat den Mantel abgelegt. Wir sehen, da sind Sterne drauf. Da genau, gibt es also ein riesengroßes Schild, ein Speer und der Koffer.
Also sie hat eigentlich den Status quo sozusagen verändert von dieser Helvetia. Und das ist auch, wenn man Eichens Arbeiten kennt, das ist eigentlich, mit dem arbeitet sie eigentlich immer, diesen poetischen Realismus. Der war zu einer Zeit, in der Frauen generell nicht realistisch sein durften. Es war in einer Zeit, wo Frauen generell auch als Allegorien galten. Und Eichens Aufgabe oder wie sie sich selber die Aufgabe eigentlich zugeteilt hat, war eben immer dieses aufzubrechen. Und die Helvetia hier ist nur eine der Repräsentationen von Arbeiten, die sie gemacht hat, die genau um das geht. Sie hat auch Verweigerungen gemacht für Arbeiten, an denen sie gesagt hat, ich mache da nicht mit, weil zum Beispiel Chemie im Rhein gelandet ist und da war sie eigentlich beauftragt von der Pharmaindustrie, also von der Pharmafirma, und das hat sie dann nicht gemacht. Also sie war ihr selbst immer treu und man sieht auch in ihren anderen Bronzeskulpturen eine gewisse Ähnlichkeit. Und sie sagt auch darüber selbst, das ist autobiografisch, dass sie eigentlich selbst Muse ist von sich selbst. Also die Frau ist selbst Muse. Ja. Und es gibt Bilder von den alten Helvetias in den 70er und 60er Jahren, die genau gebraucht wurden für politische Statements für Frauen, also Wahlberechtigung etc. Und da werden Plakate aufgehangen darauf, auf jegliche Skulpturen, die in der Schweiz existieren.
Das heißt, die Frauen nehmen sich die Frauenfiguren der Schweiz, sie erobern sie sich wieder.
Genau.
Ja. So wie Bettina Eichin.
Und nichtsdestotrotz ist diese Skulptur ja auch, also es ist jetzt subjektive Wahrnehmung, geht es, glaube ich, nicht nur darum. Es geht, glaube ich, auch generell darum, es war eine technisch sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Mhm. Wahnsinnig aufwendig, sowas zu machen, alles von Hand in ihrem Studio am Rhein. Mhm. Und danach eben diese Bronzegüsse, das hat man dann aufgeteilt und in Bronze eigentlich Güsse gemacht.
Ja, wir sehen an ihrem Rücken einige Spuren dieser Einteilungen.
Ja.
Was ich so interessant finde, eigentlich würde man ja die Helvetia, die man auf dem Zwei-Münzen-Stück kennt, nicht mit der Helvetia hier in Verbindung bringen. Sie hat einen gekrümmten Rücken und verschränkte Arme und lässt ihre Füße hängen. Sie steht nicht auf dem Boden, sie hat keinen Sockel, sie hat sich an den äußersten Rand der Brücke gesetzt und alle Symbole abgelegt, die sonst mit ihr in Verbindung gebracht werden. Aber wir sehen einen Koffer.
Der Koffer geht auf Reisen.
Der Koffer geht auf Reisen. Was könnte sie denn da drin haben? Sind es ihre früheren Lorbeerkränze, ihre früheren Symbole?
Vielleicht hat sie eine Portion Glück dabei.
Hoffnung. Eine Portion Hoffnung, genau.
Eine Portion Mut und eine Portion Trotz.
Die es unbedingt braucht, wenn man den ersten Schritt macht, nachdem man eine Pause eingelegt hat, oder?
Stimme ich zu. Und ich glaube, dass wir jetzt ja auch mit unserem kleinen Koffer auf Reisen gehen.
Richtig, wir machen uns jetzt auch auf den Weg und schauen uns jetzt Kunstwerke von Frauen im öffentlichen Raum Basels an. Als nächstes zeige ich dir den Merit-Oppenheim-Platz am Merit-Oppenheim-Haus.
Am Merit-Oppenheimer-Brunnen.
Am Merit-Oppenheimer-Brunnen.
Hier stehen wir nun am Merit-Oppenheimer-Platz. Selma, an deiner Skulptur. Der große, runde Bassin ist gefüllt mit Wasser. Die Reflexion kaustisch über den Platz verteilt. Ist auch ein bisschen wegen dem Wind. Und inmitten steht eine große Bronzeskulptur, die für mich ein wenig aussieht wie eine Kreuzung zwischen einem Bronzebaum und einem surrealistischen Spielzeug. Wie bist du auf diese Skulptur gekommen?
Merit Oppenheim ist eine Künstlerin, die ich zuerst nicht mit Basel in Verbindung gebracht habe, sondern mit Paris und New York. Mhm. Und erst, wie ich mich mit ihrer Biografie beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, dass sie eine sehr wichtige Phase in Basel gehabt hat. Und wir stehen jetzt hier vor ihrem Werk, das heißt Die Spirale, der Gang der Natur. Das wurde im Juni 2019 eingeweiht. Da war ich gerade fast knapp 2 Jahre in Basel und habe um diesen großen Bauzaun herum mitbekommen, wie sich nach und nach dieser Platz auftut. Die Brunnenskulptur ist nach einem Gipsmodell von 1971 gebaut worden. Und eigentlich ist es ein Messingguss und keine Bronze. Und es ist im Sitterwerk in St. Gallen gemacht worden. Es ist ca. 3,60 Meter hoch und es sieht so ein bisschen aus, wie wenn ein Monster sich in diesem Brunnen verbirgt, das so ein bisschen rausguckt in alle Richtungen. Warum Vierecke, warum Kreise? Aber diese abstrakten Formen, genau das macht für mich auch den Reiz aus. Der Brunnen ist ansonsten der zweitgrößte Brunnen Basels. Und er ist ein bisschen schief. Wenn du genau hinguckst, steht da so Schäps in diesem Platz und dann macht sich die Topografie der Stadt bemerkbar. Und eigentlich ist es recht ungewöhnlich, an so einem Ort so eine hochkarätige Künstlerin vorzufinden.
War aber wichtig, diese hochkarätige Künstlerin auch zu ehren, denke ich, auch in der Stadt. Weil es gibt ja in Bern auch schon Oppenheimbrunnen. Aber ihr Bezug zu Basel war ja so groß. Sie hat ja auch an der Kunstgewerbeschule damals doziert als Raumgestalterin und in der Fachklasse. Und ich glaube, hier wollte man auf eine Art nicht rektifizieren, aber einfach noch ein bisschen mehr Platz geben dieser Frau.
Platz geben ist genau das
und
richtige
Stichwort. Und das ist das Richtige, das Platz geben, oder?
Richtig. Es ist eigentlich nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass es diesen Platz gibt. Denn das, was so vermeintlich als Durchgangsort erscheint, ist eigentlich ein halb privates Grundstück. Das Grundstück mit der Passerelle gehört der SBB, der größten Landeigentümerin der Schweiz. Und sie haben einen Wettbewerb ausgelobt, den Herzog und Dämmerer zusammen mit Westpol-Architekten für sich entscheiden konnte. Und sie haben damals vorgeschlagen, sowohl das Hochhaus, was jetzt hinter uns steht,
das SRF-Gebäude, genau,
zu benennen, als auch den Platz und ihr dann auch ihre posthume Arbeit zu realisieren. Das wurde zusammen mit Bice Kuriga realisiert unter enger Abstimmung mit den Erben von Merit Oppenheim. Also es ist ein Werk, das nach ihrem Tod realisiert wurde. Also hat es 30 und mehr Jahre gedauert, bis ihre Vision von der Skizze, vom Gipsmodell, über Studienmodelle jetzt hier stehen konnte.
Und wenn man ganz grundsätzlich diese Skulptur jetzt anschaut, für dich, also ich kann von mir aus reden, es ist ein relativ immer noch bei sich kalter Tag, windig im März.
Man hört es ein bisschen,
ja. Und trotzdem hat man im Hintergrund überall diese Menschen, die auch auf diesem Rand sitzen von dem Brunnen. Dieses glitzernde Wasser ist ja auch immer wieder unser Thema, diese vielen Brunnen, die es gibt auch in Basel. Mhm. Und es scheint hier einfach unglaublich zu funktionieren, auch wenn es eben total viel Beton eigentlich ist. Und dieses der Surrealismus finde ich eben spannend mit dieser Arbeit in der Mitte von Merit Oppenheimer, weil sie war ja sozusagen Muse des Surrealismus.
Genau, und der Basel war der Ort, an dem sie sich dessen bewusst geworden ist und den Protest auch für sich selbst formuliert hat und gesagt hat, jetzt ist Schluss mit Modell und Muse sein. Ich bin als Künstlerin eigenständig und autonom und ich ziehe von hier weg und gehe nach Bern. Und erst dieser Befreiungsschlag hat dann eine unglaubliche Kreativität und Schaffenskraft ermöglicht. Eigentlich also ist diese Skulptur zeitlich gesehen gar nicht auf ihrem Schreibtisch in Basel entstanden, sondern auf ihrem Schreibtisch in Bern. Und was man so sieht, diese Subtilität, mit der dieser Brunnen entworfen wurde, eigentlich ist ja der Brunnen gerade, aber die Topografie ist bewegt und das macht den Brunnen dann so schäps. Und es reicht ein kleiner Windstoß, da schwappt schon das Wasser drüber.
Genau, das ist kurz thematisiert worden in, glaube ich, der BATZ oder in der Zeitung. Auf jeden Fall ging es darum, sollte das so sein oder sollte das nicht so sein? Mhm. Und die IWB hat sich natürlich, weil das ist ja auch ihre Aufgabe, hat sich da involviert und gesagt, ja, du, also wegen dem Wasserverschleiß, das sollte man vielleicht nicht machen. Das will man jetzt, glaube ich, auch beheben oder hat man behoben. Mhm. Aber die grundsätzliche Aussage war von Merit Oppenheimer, das darf passieren. Und das ist auch wieder dieses in dieses Surrealismus eingehende. Es dürfen Sachen, dieses Unperfekte oder Schäpse, wie du sagst, es dürfen Dinge nicht perfekt sein und nicht so, wie wir sie erwarten.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Kunstwerk und diesen Ort ausgewählt habe, denn man würde ja vermuten, dass weibliche Kunst ist lieblich und schön und süß und ästhetisch und
die wird oft mit dem assoziiert, ja.
Wird das immer damit assoziiert und sie hat eben mit Pelz gearbeitet, mit ihren ausgelaufenen Stöckelschuhen und sie hat alle Klischees, die mit Frauen in Verbindung gebracht werden, beiseite geräumt und sie stellt da einfach so ein Ding hin, das hat überhaupt gar keinen Anspruch, schön zu sein und jemandem zu gefallen, aber genau an dem reibe ich mich dann auch, wo ich denke, ja, schau mal, dieses Kunstwerk lädt einen dazu ein, drüber nachzudenken, für wen machen wir einen Brunnen, warum steht der hier, brauchen wir überhaupt Brunnen heutzutage? Das ist ja doch Verschwendung. So viel Wasser, das muss doch irgendwie hin und her gepumpt werden. Aber das macht den Reiz dieses Kunstwerks aus, dass du dann wie so ein Bewusstsein dafür entwickelst, was bedeutet das, so großmaßstäbliche Interventionen im öffentlichen Raum zu machen. Sophie, du hattest noch ein weiteres Kunstwerk dir ausgesucht, was du mir zeigen wolltest.
Genau, da wollte ich gerade anschließen. Das ist auch von einer Koryphärin. Die war eigentlich Spitzenreiterin auch in der kinetischen Kunst, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Wir gehen jetzt in die Universitätsbibliothek und da steht inmitten eine wunderschöne Skulptur und die heißt Polyvolume von Maria Vieira, von brasilianischer Künstlerin. Und da werden wir das jetzt weiterführen, dieses Gespräch. Also wir stehen inmitten der Universitätsbibliothek, einer der schweizweit größten mit 7 Millionen Medieneinheiten. Und es wuselt ein bisschen von Studenten.
Wir müssen auch ein bisschen leiser sein.
Und wir stehen eigentlich zwischen den Neubauten, also den Neubau von Schröder-Sell. Das war 2021, haben die das Vordergebäude eigentlich umgebaut und neue Denkstätte gebaut, unten auch in der Bibliothek selbst. Die können wir jetzt leider nicht anschauen, aber auch empfehlenswert so für dich als Architektin. Und zwischen dem, also zwischen Sell und 1960 gebauten Hörsaal von Otto Senn, befindet sich dieser schillernde Bücherturm von Maria Vieira.
Ich muss dir sagen, dieses Otto Senn-Gebäude, ich muss jetzt ein bisschen leiser sprechen.
Ja.
Dieses Otto Senn-Gebäude ist ein absolutes Highlight in allen Architekturführern.
Ja, das
als
ist
Baudenkmal Basels. Mhm. Und es gibt dieses Foto vom Innenraum, von der Skulptur und oft nicht beschriftet. Und ich habe mich immer gefragt, von wem ist denn das? Ist das auch von Otto Senn, weil das wie so selbstverständlich da ist?
Ja, weil es hat eben auch diese architektonische Meisterleistung, könnte man sagen.
Und die Präzision, die irgendwie fast nicht künstlerisch ist, sondern fast schon wissenschaftlich.
Weißt du denn noch, ich gehe eben oft in die Bibliothek arbeiten für eigene Recherchearbeiten und ich habe dir doch vor 2 Wochen habe ich dir ein Foto geschickt, bevor wir überhaupt eigentlich überlegt haben, was jetzt hier in dieser Sendung sein wird.
Ja.
Und wir waren ja beide ziemlich begeistert davon. Und da bin ich auch total froh, dass wir jetzt über Maria Vieira und ihre Arbeit reden können.
Ich auch.
Sie war ursprünglich Brasilianerin und kam eigentlich, also ist übergesiedelt im 1951 nach Europa wegen einer Ausstellungseinladung von Max Bill, dem Architekten. Den kennst du wahrscheinlich auch,
klar,
oder?
Klar, klar. Die Ulmer Schule für Gestaltung um Otto Leicher herum.
Mhm. Und er war ja auch 1927 war er in Dessau am Bauhaus-Institut mit Kandinsky und Oskar Schlemmer und Maholi Nagy. Und später gründeten die dann mit Ott Leicher und Inge Eicher-Scholl, die übrigens die Schwester war von Sophie Scholl, ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Klar, klar.
Gründeten genau die Ulmer Schule.
Ein ganz besonderer Ort, der sowohl für die Intellektuellen dieser Zeit als auch für die Gestalter sehr prägend gewesen ist. Und da, wenn wir jetzt schon in der Bibliothek stehen, da empfehle ich dir ein Buch, das heißt Die Welt als Entwurf.
Die Welt als Entwurf, muss ich mir gerade aufschreiben. Ich muss dir auch sagen, ehrlich gesagt, also wenn wir jetzt diese Skulptur anschauen, ist mir auch etwas aufgefallen. Es ist eine Skulptur, die eigentlich auch etwa ungefähr 3 Meter hoch ist. Mhm. Ähnlich wie die Merit Oppenheimer und besteht eigentlich aus Aluminiumplatten.
Mhm.
Und diese Aluminiumplatten sind aufeinander gerichtet und die kann man selber bewegen.
Mhm.
Und Maria Vieira war ja auch eine Spitzenrennerin der kinetischen Kunst, wo wir da eben bei Tangede und dieser Stadt wären grundsätzlich. Aber mich erinnert es eben auch sehr an Maholi Nagys Arbeiten.
Mhm.
Für die nicht wissen, was Maholi Nagy ist. Maholi Nagys Arbeiten waren auch mal kinetisch. Die waren auch aus sehr viel Stahl, sehr bewegt. Egal, ob es jetzt Fotografien waren oder Skulpturen. Und da sah ich halt auch total dieser Zeitgeist vielleicht von der Zeit. Und diese Skulptur von Vieira funktioniert eben auch so gut, weil wir in einem öffentlichen, mit Anführungszeichen, Ort sind.
Mhm.
Oder ein Ort der Begegnung. Es ist auch die Passerelle, ein Durchgang zwischen diesem Neubau und dem alten Bau von Senn. Und dass man sie eben selber so bewegen kann, weil die Studierenden, die lösen ja auch immer was aus. Und es ist immer dieses Additieren.
Mhm.
Und bei dieser Skulptur, jedes Mal, wenn man da reinläuft, ist die anders. Also
das ist genau der Gegensatz von institutioneller Kunst, wo immer ein riesengroßes Schild dran steht, bitte nicht berühren, halten Sie Abstand.
Ja, absolut, absolut.
Und hier lädt sie uns dazu ein, selbst eine Spur in der Bewegung in der Bibliothek zu hinterlassen.
Ja, ich sehe da auch eine Parallele. Ich habe da eine Parallele gefunden zu Merit Oppenheimer, deiner Arbeit, die wir vorher darüber geredet haben. Die haben beide doziert an der Kunstgewerbeschule in Basel. Also in ihrem späteren Abteil von ihrem Leben haben die beide, waren die Raumdozentin.
Ah ja. Ja. Du hattest mir doch auch erzählt, dass du auch eine spezielle Verbindung zu dieser Kunstgewerbeschule hattest.
ich war selbst auch da für den Vorkurs und habe da eigentlich auch eine Intervention kreiert mit dem Arp, mit der Arp-Skulptur, die da steht. Die übrigens auch, glaube ich, die kannten sich ja auch alle untereinander.
Ja, eigentlich wollten wir über diese Skulptur sprechen, aber hatten dann recht schnell herausgefunden, wir möchten uns lieber den Frauen widmen.
Genau, weil wir auch den Kontakt hatten mit dem Präsidialdepartement, um herauszufinden, wo eigentlich die Kunst der Frauen ist, eigentlich im öffentlichen Raum. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass es eben doch nicht so viel gibt. Es ist auch nicht ein Aha-Moment, würde ich jetzt sagen, aber ich glaube, in deiner Recherche hast du ja noch jemanden gefunden, der sehr current ist.
Ja, ich habe auch noch ein Kunstwerk ausgewählt, das mich sehr berührt hat. Es ist ein Monolith, auch ein Solitär, ein Objekt, was einen großen Platz einnimmt. Es ist von Katja Schenker, The Dreamer. Wie tief ist die Zeit? Für mich war es interessant, dass sie einen doppelsprachigen Titel hat. Aber bevor wir dann nach Muttenz rausfahren, wollte ich dich noch fragen. Ich fand es interessant, dass alle Werke, die wir uns anschauen, wie eine Gemeinsamkeit haben. Siehst du die auch?
Ja, das ist mir auch aufgefallen zwischen Merit Oppenheimer, zwischen Schenker, also Katja Schenker und Maria Vieira, finde ich, sehen wir hier diese starke Prägnanz in der Mitte. Dieses Hochgewachsene, fast eben auch wie so ein Baum oder das, was ich am Anfang gesagt habe, zum Oppenheimer hatte ich ja gesagt, es sieht nicht mehr aus wie so ein surrealistischer Instrument irgendwie instrumentalisiert. Also da sehe ich dieses linear nach oben sehe ich sehr stark, war eben fast wie ein Baum. Wie war das bei dir?
Ich fand es so interessant, dass trotz dieser Starre und dieser Präsenz und der Größe, der schieren Größe, gibt es immer etwas Bewegtes. Also alle Künstlerinnen durch die Gestaltung des Kunstwerks verlangen einem oder laden einen dazu ein, sich drumherum zu bewegen.
Und eine Haptigkeit, oder?
Gleichzeitig gibt es immer natürliche Elemente. Bei der Helvetia ist es der Rhein. Am Brunnen ist es natürlich das Windspiel. Und wie sich das Wasser im Brunnenboden spiegelt. Hier bei Katja Schenker vermutet man, es sind alles gleiche Seiten, aber das besprechen wir jetzt gleich.
Ja.
Und bei Maria Vieira muss man sich wirklich um die Skulptur bewegen und mit ihr interagieren. Und diese Interaktion, das ist viel vielschichtiger als ein anderes Denkmal, wo vielleicht einfach nur eine historische Figur eine Frontseite hat, eine Rückseite hat. Und hier ist es etwas Allumfassendes, die Stadt umfassendes Werk.
Ich glaube, vielschichtig ist wahrscheinlich das Wort für die nächste Kunst, die wir sehen werden.
Die Vielschichtigkeit ist genau das richtige Stichwort. Behalte dir mal die Schweizer Schokolade und die Nougat-Schnittchen als Bild. Behalte dir
Werde ich machen. Nur ganz kurz, gehen wir eher in Toblerone-Richtung oder sind wir bei Nussschokolade?
Ragusa.
Ah, Ragusa, gut. Sehr schön.
Wir sind jetzt hier auch in einer weiteren Bildungseinrichtung. Das ist die Fachhochschule Nordwestschweiz, die FHNB Muttenz, der Campus in Muttenz. Ein recht neues Gebäude. Kurz ein Jahr oder wenige Monate vorher eröffnet als der Merit-Oppenheim-Platz. Ein absoluter Neubau. Beton, wie weit das Auge reicht. Oben unten gibt es große Treppen.
Treppen, die aussehen, als wären sie aus Harry Potter.
Ja, es ist auch so also ein bisschen wie beim Escher. Du weißt nicht,
wie
wo
beim
es
Escher,
hingeht.
Ja. Ja, es ist so unglaublich genial.
Aber man
muss
die Treppe einfach nehmen, um herauszufinden, wo es als nächstes hingeht. Und trotz dieses Treppenchaos steht da eine Spindel, wie ein Monolith, wie ein Orientierungspunkt. Mit seinen stolzen 11 Metern. Du musst dir vorstellen, wie wenn du 6 oder 7 Mal die Selma stapeln würdest. So hoch ist das.
Ihr müsst euch vorstellen, wir sind beide relativ auf der kleinen Seite. Also wir sind beide ungefähr bei 1,60 oder könnte man sagen.
Richtig. Und im Grundriss sind es dann trotzdem auch stolze 2 auf 2 Meter. Also ich kann jetzt das mit meinen beiden Armen umspannen. Wir waren vorhin bei der Ragusa-Schokolade.
Genau. meiner Lieblingsschokolade.
Wirklich. Ohne Product Placement, aber die ist wirklich lecker und auch für mich ein Schmankerl. Du siehst hier eingegossen im Beton die Arbeit von Katja Schenker, die sich über 2 Jahre hinweggezogen hat. Sie hat über die ganze Schweiz hinaus Naturelemente gesammelt. Also Holzstämme, Zweige, Steine, den Jurakalkstein, diverse kleine Flusssteine. Also sie hat im Prinzip die ganze Natur, aus der die Schweiz gemacht ist, gesammelt und in diesen Monolith eingegossen. Das ist etwas zwischen Performance und etwas zwischen Skulptur. Sie arbeitet ansonsten performativ und ist bereits 3-mal ausgezeichnet worden mit den Swiss Art Awards, also eine etablierte Schweizer Künstlerin, die heute noch lebt. Kennst du sie?
Ich habe sie gekannt wegen der Ziegler-Produktion, also er ist ja Fashion Designer. Ich habe beim Body of Work ist mir aufgefallen, dass sie eigentlich relativ viele Kunst- und Bauprojekte macht oder viele Kunst im öffentlichen Raum eigentlich verwirklicht hat schon.
Ja.
Und das war für mich ein schönes Zeichen, sag ich mal, sehr ein Hoffnungsträger, genau wie, also jetzt, was ist im Koffer? Hoffnung.
Hoffnung, ja.
Aber ich fand auch einfach diese, man muss sich vorstellen, eben wie Selma erklärt hat, 2 Meter Durchmesser, in der Höhe riesig, wir sind in einer Halle mit Beton, mit Treppen, die aus Beton bestehen, und dann haben wir dieses Beton, diese Betonskulptur und inmitten eigentlich wie fossile Gegenstände von der Schweiz. Und sie hat das ja von der Machart, fand ich das halt auch spannend, dass sie es eigentlich vielschichtig gemacht hat, weil wie baut man sowas?
Ja. Das ist nämlich genau die große Kunst. Man würde ja vermuten, Mensch, da liegen ja irgendwelche Holzschichten, da liegen ja irgendwelche Steine einfach so im Beton. Aber ich als Architektin kann dir sagen, Beton ist gar kein einfaches Material. Es ist sehr abhängig von der Zeit. Man muss den richtigen Moment finden, die richtige Mischung finden und die richtigen Zutaten, dass das dann auch hält. Und sie hat das alles in situ gemacht, also vor Ort. Sie hat 2 Jahre lang in Baucontainer gelebt und diese Skulptur Schicht für Schicht eingegossen. Das muss ich mir vorstellen. Und diese Zeit, dieser Aufwand, das ist eine Dedication. Ich weiß, es ist das richtige deutsche Wort. Aber sie hat sich mit dem Bau verewigt. 2 Jahre ihres Lebens hat sie dieser Arbeit geschenkt. Und es ist für mich so ein bisschen wie ein Baudenkmal, wo ich anfange, darüber nachzudenken, für wen machen wir denn überhaupt noch Monumente, Brunnen, Skulpturen im öffentlichen Raum? Für uns alle, oder? Und für sie ist es, so wie ich es lese, auch so ein Mahnmal an die Natur der Schweiz, denn wir sind hier umgeben von der Zukunft. Die Studenten, die hier Architektur und Naturwissenschaften studieren, werden die Zukunft von der Schweiz bauen. Wie bauen sie sie? Nachhaltig, unnachhaltig, künstlich? Wie prägen sie das Bild der Schweiz?
Und es ist ja auch an der FNW wird Architektur, Life Science, Pädagogik und soziale Arbeit studiert. Also das sind alles Grundbausteine für hoffentlich eine gute Zukunft. Auch wieder dieses Wort und sagt die Künstlerin ja auch selber. Also sie sagt, es ist ja auch dieses Dreamer. Darum auch. Wie tief ist die Zeit? Aber das Dreaming kommt, glaube ich, auch von dem und anderen.
Genau. Inwieweit gehen wir in unserer jetzigen Zeit in die Vergangenheit, um daraus dann Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen? Denn du musst überlegen, dieses Kunstwerk, das wiegt 100 Tonnen. Also 100 Tonnen sind nicht einfach so zu bewegen. Es ist nicht eine Skulptur, die du einfach ins Museumsarchiv stellen kannst. Sie hat sich mit dem Gebäude verbunden. Und dahingehend ist es für mich mehr als nur ein Kunst am Bau. Es ist Kunstbau. Es ist wie ein Bau selbst in sich. Denn genau wie die Architekten die Wände geschallt haben und geplant, die Treppen geplant haben, hat sie mit jedem Stockwerk, was da hochgezogen wurde, Schicht für Schicht eingelegt. Und meine Lesart dieser Arbeit ist auch so ein bisschen ein Bezeugnis der Zeit und auch eine Erinnerung, dass wir die Natur als Ressource nicht vergessen. Auch wenn es jetzt in Beton eingegossen ist, dieser Monolith enthält die Geschichte der Schweiz, die jetzige Geschichte, also die letzten Jahre, seitdem es eingegossen wurde. Es hat mit dem Gespür fürs Material zu tun und mit der Botschaft, die man mit dem Werk aussenden möchte.
Mir fällt auch immer wieder dieses Wort Trotz ein.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt über das nachdenke, die Bauweise und dieses Verfestete, dieses Schwere, dieses eben 100 Tonnen ist, was ist 100 Tonnen schwer?
Mhm.
Da braucht es Mut, aber auch eben ein gewisser Trotz dagegen, gegen was wir eigentlich schon gekannt haben. Mhm. Und jetzt verändert sich das. Ich würde mal fragen, ob du ein Fazit hast nach unseren Begegnungen jetzt.
Mhm.
Wir müssen nichts vergleichen in dem Sinne, sie stehen alle für sich selbst, aber gibt es für dich ein Fazit?
Wie wir recherchiert hatten, wie die Kunstwerke aussehen, auch historisch, welche waren die ersten, die in Basel realisiert wurden von Frauen? Ich bin froh, haben wir Kunstwerke ausgesucht, die nicht den Anspruch haben, Dekoration im Stadtraum zu sein oder einfach irgendwas zu verschönern. Und trotzdem machen sie es. Und diesen Widerspruch, man macht etwas, was auf den ersten Blick befremdlich ist. Da stehen Monolithen und die sind knallscharf, haben scharfe Kanten und trotzdem laden sie einen dazu, sich zu bewegen. Sie laden einen dazu ein, über die Zukunft nachzudenken. Und das ist für mich das Verbinden an all diesen Kunstwerken, dass sie auf den ersten Blick im Platz vielleicht befremdlich sind, aber dann so wie selbstverständlich dastehen.
Für mich wäre es, glaube ich, das Spiel von Öffentlichkeitsarbeiten und eben das Anti von Museen, nichts gegen Museen, aber dieses Anfassen können. Auch wenn ich an meine Projekte denke, dann geht es sehr darum, wie funktioniert der Mensch? Ist er Zuschauer, Betrachter oder ist er Mitmacher oder mitmachend? Und nicht bei all diesen Arbeiten, aber bei den meisten hat man einen gewissen Dialog, der angefangen wird. Und dieser Dialog sollte eigentlich weitergezogen werden für neue Arbeiten auch. Und ich denke zurück an unseren Titel Stadtschätze und jetzt nach der Begehung von all diesen fantastischen Objekten und Plastiken merke ich, dass es eben schon eine Stimmung kreiert, die ich in anderen Städten anders kenne.
Mhm.
Und ergo, jedes Kunstwerk in jeder Stadt ergibt eigentlich die Summe der Teile, ergibt die Stadt. Und insofern Stadtschätze hier würde ich als zusammengehörig ansehen, als stark und als hoffnungstragend.
Für mich sind Stadtschätze Begegnungsorte. Also vor allem Räume, die es uns ermöglichen, uns für eine Idee eines anderen Menschen zu öffnen. Und uns als auch selbst zu gönnen, über das eigene Leben nachzudenken und vielleicht uns inspiriert zu fühlen und den Mut zu fassen, etwas zu verändern.
Sehr schön gesagt. Ein Endbouquet.
Zum nächsten Mal können wir schon mal verraten, dass wir uns bei dem Thema Selbstengagement widmen möchten. Und wir schauen uns Projekte in Basel an, die nachhaltig die Kulturlandschaft prägen werden. Wir prophezeien es schon mal.
Für nächstes und übernächstes Jahr.
Mit Sicherheit.
Aber sicher mal dieses Jahr.
Und mit Sicherheit für die Art Basel.
Und sicher für die Art Basel. This is Basel.
This is Basel.
Ein Podcast von
Selma Lihodzic und Sophie Lardon. In einem Interview sagte Bettina Eichin, mit ihrer Skulptur möchte sie sich in Freiheit versuchen. Also in dem Kontext, wo das Frauenstimmrecht noch nicht komplett durchgesichert war, wäre das ein Zitat, das der Gewinn des Wettbewerbs mit der Porträtierung der Helvetia ein Versuch der Freiheit ist. Merit Oppenheim ist da viel rabiater. Sie sagt, die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie sich nehmen. Und diesen Spruch, der ist entnommen aus ihrer Rede von 1975, wo sie mit dem Kunstpreis der Stadt Basel ausgezeichnet wurde.
Ja, und Bettina Eichen hat auch gesagt, selbst ist die Muse. Also nicht jemand anders und nicht eine andere Frau, sondern selbst.
Sie ist die Inspirationsquelle für ihre eigene Arbeit.
Sie ist Inspirationsquelle für ihre eigene Arbeit.